Die Menschen fühlten sich lebendig, wo immer sie gingen, und dieser Stadt zugehörig. Der einzigen, die sie je erfunden und entworfen hatten, für jedes ihrer Bedürfnisse. Dieser Stadt der Städte, die in ihrer Rastlosigkeit und Agonie jeden aufnahm und in der alles gedeihen konnte, auch dies.
Verbrechen. Mord.
Da war aber einer, der hieß Josua und wurde König. Und sie suchten und fanden die Gesetzbücher, die verloren gegangen waren, in allerlei Unrat. Und Josua sagte: Lies mir aus dem Gesetz. Und dann: Was sollen wir tun? Und er zog durchs Land, riss alle Tempel fremder Götter nieder und ließ alle Priester töten, die nicht dem einen Gott dienten. Grausam und grässlich war das, aber es brachte Ordnung, Frieden und Recht zurück ins Land.
Reverend Calvin Butts, Pastor an der Abyssinian Baptist Church in Harlem. Er gehört zur alten liberalen Elite New Yorks und hält Mayor Rudolph W. Giuliani sicher nicht für einen großen König. Aber, so sagt er mit der Mehrheit der New Yorker, dieser Bürgermeister hat Ordnung, Frieden und das Gesetz wiederhergestellt.
Now, have we gone too far? I think the good has outweighed the bad. Right now, we've done all we can do within the law to try to make this a better city, and I think we have.
That's the sound of the police! That's the sound of the beast!
Null Toleranz. Ein Gericht in Midtown Manhattan. Feature von Anselm Weidner.
That's the sound of the beast!
1996 werden in New York nur noch 3 Menschen jeden Tag umgebracht. 6 Jahre zuvor waren es 6 bis 7. 5 Jahre später wird die Mordrate noch einmal halbiert und die Kriminalitätsrate insgesamt sinkt weiter, wie in allen amerikanischen Großstädten. Der in der Geschichte der USA beispiellose Crime Drop. Seit 1990 ist die Kriminalität insgesamt in New York um 58% zurückgegangen und nähert sich in einigen Verbrechensarten den Zahlen von Berlin oder Hamburg.
It went like a forest fire.
Beispiellos. Ein Wunder. Unglaublich. Unerklärlich. Wie ist das möglich? Riefen und rätselten Politiker, Ordnungshüter und Verbrechensforscher in aller Welt. Und es verbreitete sich die Legende von Bürgermeister Rudolph W. Giuliani, einem neuen König Josua, der wieder Ordnung, Frieden und Recht nach New York brachte.
Coming after us with a license to kill.
Jeder noch so geringe Verstoß gegen unsere Gesetze muss verfolgt werden. Dann wird Frieden herrschen in unserer Stadt und die Menschen werden vor Verbrechen sicher sein. Das hatte der König vor Beginn seiner Regentschaft versprochen. Und er hatte einen Propheten auf der anderen Seite des großen Hudson-Flusses, den Verbrechensforscher George L. Kelling, der seit Jahren nicht müde wird zu verkünden:
Just as a broken window left untended is a sign that nobody cares and leads to more broken windows.
Genauso wie ein zerbrochenes Fenster, um das sich niemand kümmert, ein Zeichen von Vernachlässigung ist und zu mehr zerbrochenen Fenstern führt, so ist auch Verhalten, das die öffentliche Ordnung verletzt und um das man sich nicht kümmert, ein Zeichen von Vernachlässigung, das zur Angst vor Verbrechen, mehr schweren Verbrechen und Stadtverfall führt.
Und der Prophet des Königs forderte: Die Polizei soll sich wieder mehr um die öffentliche Ordnung kümmern. Dem König gefiel diese Idee und er vermehrte seine Polizeiarmee um viele tausend Mann. Zero Tolerance befahlen er und sein Polizeipräsident. Null Toleranz gegenüber allen, die die öffentliche Ordnung verletzen. Und es begann eine neue Zeit.
Zuerst exekutierten sie ihre neue Idee in einem Stadtteil, der ihnen in Manhattan als der schmutzigste und verdorbenste erschien. Times Square, 42. Straße und Umgebung. Eine lange Zeit von Sex, Drugs und Crime beherrscht die Gegend im Zentrum von Manhattan.
The tourist industry was really being hurt. People didn't want to stay in the hotels. People didn't want to go to the theaters.
Die Tourismusindustrie wurde wirklich beeinträchtigt. Die Leute wollten dort nicht mehr in die Hotels kommen, nicht mehr ins Theater gehen, einfach weil sie sehr viel Angst hatten und es in diesem Stadtteil viel Unordnung und Verbrechen gab. Schwerer Diebstahl, Straßenraub. Und man glaubte, dass die Unordnung, leicht erkennbar an den vielen Graffitis, an Kleindiebstahl, Drogenhandel und Prostitution auf der Straße, ein Klima schuf, in dem schwereres Verbrechen florieren konnte. Und man hoffte, wenn man sich um die Kleinkriminalität kümmerte, könnte man gleichzeitig das schwerere Verbrechen bekämpfen.
Ob der Rückgang der Kriminalität in New York tatsächlich mit dem Zero-Tolerance-Ansatz zu tun hat, dafür gibt es keine Beweise. Aber vieles spreche dafür, sagt Michelle Sviridov, Forschungsleiterin am Center for Court Innovation in New York.
Wie der König und sein Polizeipräsident befohlen hatten, nahmen die vielen neuen Polizisten Jahr um Jahr jeden Tag viele tausend Trinker, Obdachlose, Schwarzfahrer und Herumlungerer fest. Alle Unordentlichen der Stadt, die den Ordentlichen nicht gefielen, die sie störten. Den meisten ordentlichen Bürgern war das Recht so. Zu viele hätten die Freiheiten missbraucht und dabei die Communal Rights, die Rechte der Gemeinschaft, vergessen. Ohne dass die Ordentlichen hätten genau sagen können, was das wirklich ist, Communal Rights, Rechte der Gemeinschaft. Sie nannten sie auch öffentliche Ordnung oder ordentliches Benehmen. Und wer dem nicht folgte, sollte zuerst eingesperrt werden und dann vor ein Gericht kommen, das nur dafür da war, die zu verurteilen, die sich nicht an die vielen neuen Gesetze über die öffentliche Ordnung und ordentliches Benehmen hielten. Und da dieses Gericht in der Mitte der Stadt liegt und der Gemeinschaft der Rechtgläubigen dient, wurde es Midtown Community Court genannt. Und der König lobte das neue Gericht.
The Midtown Community Court is a unique model for the criminal justice system. It's a public-private partnership.
Das Midtown-Gemeindegericht ist ein einzigartiges Modell in öffentlich-privater Partnerschaft organisiert, das Kleinkriminelle bestraft, indem es sie zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zielt und sie an Drogentherapieplätze, Gesundheitsdienste und Resozialisierungsprogramme vermittelt.
That's the sound of the police! That's the sound of the beast! That's the sound of the police!
Sir, are you pleading guilty to that charge? You must do one day of community service. If you fail to do that, you'll be sentenced to 15 days in jail. Okay, Mr. McGaugh, why don't you report on the defendant's progress thus far in drug treatment? I'm glad to see you're doing what you're supposed to be doing in treatment. Remember, you have to stay there.
Aus einem Werbevideo des Midtown Community Court in der 54. Straße West unweit des Times Square. Wenn Sie verstehen wollen, warum die Kriminalität in New York nun schon seit 7 Jahren beständig zurückgeht, dann müssen Sie dieses Gericht kennenlernen, hatte man mir 1996 gesagt. Ein Justizreformprojekt, das wesentliche Mängel der bisherigen Strafjustiz behoben habe. Statt mit Gefängnis zu bestrafen, würden hier Straftaten mit gemeinnütziger Arbeit geahndet. Statt juristische Fälle zu lösen, gehe es hier um die Lösung der Probleme des Straftäters, unter anderem durch Beratungs- und Trainingsangebote im Gericht, das so zugleich präventiv als Sozialstation arbeite. Durch den Einsatz von Computertechnologie würden hier Urteile auf hohem Informationsniveau gesprochen. Alle verfügbaren Daten über die angeklagte Person seien durch die Vernetzung des Gerichts mit den Polizei- und Justizdatenbanken sowie denen der Therapie- und Beratungsstellen schnell abrufbar, zum Besten des Verurteilten und der Gesellschaft. Auf dieser Datenbasis könne kriminologisch gründlich geforscht und dadurch die Effizienz des Gerichts dauernd verbessert werden. Last but not least sei dieses Gericht wieder Teil der Community, des Stadtteils, der Nachbarschaft, in der die Straftaten begangen werden. Zum Beispiel, weil die Gemeinde vorschlägt, wo welche gemeinnützige Arbeit am notwendigsten sei. In Parks, Altersheimen Oder Suppenküchen zum Beispiel. Großartig, dachte ich, was da die New Yorker in der ihnen eigenen pragmatischen, liberalen Art zustande gebracht haben. Eine humane, soziale, effiziente Strafjustiz. Eine Alternative zum harten Kurs des Bürgermeisters und früheren Oberstaatsanwalts Giuliani, der damals gerade 3 Jahre im Amt war.
What can we do with all this fucking pain? Somebody stop the pain!
6 Jahre später reiste ich wieder nach New York, um genauer zu verstehen, was der Midtown Community Court ist, der inzwischen eine Justizreformbewegung ausgelöst hatte. 24 solcher Community Courts, Gemeindegerichte, waren in den USA in der Zwischenzeit neu entstanden. Frischer Wind vom Hudson bläht die weißen und grünen Fahnen mit der Aufschrift Midtown Community Court vor den Säulen, Pfeilern und Architraven der grauen Sandsteinfassade des 6-stöckigen Gerichtsgebäudes neben dem 15. Polizeirevier. Davor parken die blau-weißen Streifenwagen der New Yorker Polizei. Courtesy, Professionalism, Respect steht auf beiden Seiten jedes Polizeifahrzeugs zu lesen. Höflichkeit, Professionalität, Respekt. Vor und im Gericht wimmelt es von Uniformierten, von Polizei- und Gerichtsangestellten, die Teil der Polizei sind. Jedes Mal, wenn ich ins Gericht gehe, durchsuchen sie meinen Rucksack. Wie bei Flughafenkontrollen muss ich einen Detektor passieren. Man nimmt mir meine Aufnahmegeräte ab und gibt sie mir erst wieder, wenn die Erlaubnis dazu aus den oberen Gerichtsetagen kommt. So geht das 4 Wochen lang, in denen ich fast täglich in dieses Gerichtsgebäude gehe, obwohl ich meine Reportage über den Midtown Community Court lange vorher mit den zuständigen Stellen abgesprochen hatte. Aufnahmen und Gespräche werden mir im Gericht und mit Angeklagten oder Verurteilten grundsätzlich nicht erlaubt. Je nach Zuständigkeit erteilen die Polizei oder der Gerichtsmanager Ausnahmegenehmigungen. Eine einschüchternde Szenerie, wie ich sie bei meinem ersten Besuch nicht erlebt hatte.
I'm just taking him on a tour. He's not going to talk to anyone here. Is that all right?
Sure.
Okay.
Heather Schönfeld, Koordinatorin eines gerichtseigenen Jobtraining-Programms, führt mich im Gericht zuerst durch den Haftzellenbereich. Der untersteht der Aufsicht der Polizei. Deshalb fragt sie einen Polizeibeamten, ob sie mich da durchführen darf. Die Festgenommenen werden von der Polizeistation, wo sie über Nacht festgehalten wurden, in die gläsernen Zellen des Midtown Community Court gebracht. Dort warten sie auf ihren Prozess im Gerichtssaal nebenan. An diesem Morgen sitzen hier nur Farbige, 9 Männer und 3 Frauen, in getrennten Zellen.
Die Glaswände sind wie alle Türen im Midtown Community Court Ausdruck unserer Einstellung, dass alles hier durchsichtig sein soll. Das schafft eine Atmosphäre von Offenheit und Respekt, sodass jeder weiß, was hier passiert.
Monitore in den Zellen, im und vor dem Gerichtssaal zeigen an, welche Fälle gerade verhandelt und welche demnächst aufgerufen werden. Heather führt mich über blitzblank gebonerte, weißgestrichene Korridore in den Gerichtssaal. Auch hier nichts als weiße Wände, klinisch saubere Räume wie in einem Krankenhaus. Vielleicht werden hier ja Krankheiten behandelt. Ein Gericht zur Behandlung von Armut, Aggressivität und Verbrechen. Den sozialen Krankheiten der Dangerous Classes, der gefährlichen Klassen, von denen seit den bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Los Angeles von 1997 in den USA wieder viel zu lesen ist. Möglicherweise sind diese Krankheiten gar genetisch bedingt. So mutmaßen zumindest immer mehr amerikanische Forscher. Get at me, nigga, with the deadly. Auch im Zuschauerraum des Gerichts sitzen an diesem Tag wie meist nur Farbige auf den Bänken, bewacht von manchmal bis zu 10 uniformierten Justizangestellten. Überall sind Monitore angebracht, im Vorraum, im Zuschauerraum, auf Sichthöhe und hoch über den Menschen, auf den Tischen der Richterin, des Staatsanwalts und Verteidigers überall diese Bildschirme. Orwells Big Brother. Der große Bruder sieht dich an. Wo du hinschaust, sollst du sehen, wen er wie bestraft. Ein gläsernes Gericht, freundlich, hell, sauber, bedrohlich und total bewacht. Mir wird kalt, als säßen mir der große Bruder und Kafkas Josef K. zusammen im Nacken. Überall. Und wie lange werden die Angeklagten hier festgehalten? Frage ich Heather.
The arrest to arraignment time is supposed to be less than 24 hours.
Die Zeit von der Festnahme bis zur Anklage soll möglichst weniger als 24 Stunden betragen. So lange kann die Polizei jeden Delinquenten ohne richterlichen Haftbefehl einsperren. Wir haben diesen Zeitraum in den ersten 3 Jahren auf 18 Stunden und dann immer weiter verkürzt und sind jetzt bei 16 bis 17 Stunden. Also das ist die Zeit von der Festnahme auf der Straße bis zur Verhandlung vor Gericht.
Strafen, die schnell nach der Straftat verhängt und angetreten werden, ihr auf dem Fuße folgen, sind wirkungsvoller als Strafen mit großem zeitlichem Abstand zur Tat. Deshalb befolgen die im Midtown Community Court Verurteilten die Auflagen, die sich aus den Urteilen ergeben, zu einem so hohen Prozentsatz wie sonst in keinem anderen New Yorker Gericht. Making Justice Swift nennt man das hier.
Sir, are you pleading guilty to that charge? You must do 1 day of community service. If you fail to do that, you'll be sentenced to 15 days in jail.
Die Richterin fragt den Angeklagten, ob er sich schuldig bekenne. Er bejaht und wird zu einem Tag gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Falls der Verurteilte dem nicht nachkomme, fügt sie hinzu, drohen ihm 15 Tage Gefängnis. Ein anderer Angeklagter wird nach dem Fortschritt seiner Entzugstherapie gefragt. Im Gerichtssaal ein ständiges Kommen und Gehen, nervöse Unruhe. Papiere werden hin und her gereicht, angespannte Geschäftigkeit. Die meisten Angeklagten stehen mit gesenktem Haupt vor den Schranken des Gerichts, wirken bedrückt.
You must do 1 day of community service. If you fail to do that, you'll be sentenced to 15 days in jail.
Die Urteile werden schnell gesprochen. Formeln. Wie Litaneien heruntergebetet. Vom Aufruf des Falls über das Schuldanerkenntnis des Angeklagten bis zum Urteilsspruch der Richterin dauert es in der Regel nicht länger als 3 Minuten. Alle 4-5 Minuten wird ein neuer Angeklagter aufgerufen, der vor die Richterin tritt.
There are about, I'd say about 50 to 60 arrests. And then people come in with the summonses.
Ich habe es jeden Tag mit 50 bis 60 Verhafteten zu tun und mit noch mal so vielen, die wegen Ordnungswidrigkeiten wie öffentliches Urinieren, Trinken oder Marihuana-Rauchen vorgeladen sind. Also zusammen sind das so 120 am Tag. Aber es geht ja hier nur um Kleinkriminalität. Da gibt es im Grunde keine wirkliche Gerichtsverhandlung und keine weiteren Instanzen.
Bedingung für einen Urteilsspruch an diesem Gericht ist, dass sich der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung, die eigentlich keine mehr ist, für schuldig erklärt. Folglich wird juristisch nichts mehr verhandelt in einem Community Court, weder zur Sache noch zur Schuldfrage, erklärt Richterin Eileen Koritz. Zwar hat jeder Angeklagte einen Anwalt, meist einen Pflichtanwalt, aber der tritt nicht als Rechtsvertreter des Einzelnen und seiner Rechte gegenüber dem Staat auf, sondern als Übersetzer, wenn Richter und Angeklagter sich nicht verstehen. Es geht hier gar nicht mehr um Rechtsfragen, nicht um die sonst in rechtsstaatlichen Strafprozessen übliche, oft zeitaufwendige Auseinandersetzung und Abwägung von individuellen Schutzrechten der Beschuldigten und dem Strafanspruch samt Beweispflicht des Staates. Wenn sich Angeklagte nicht für schuldig erklären, können sie diese Rechte geltend machen. Dann wird ihr Fall an ein anderes Gericht verwiesen. Eine beispiellose Beschleunigung der Strafjustiz, denke ich. Ein neuer Typus von Gericht ist hier entstanden, sehr effizient, eine Art Schnellgericht, wie man es sonst aus Diktaturen kennt.
Wovon ist die Rede?
Von einem anderen Zustand, von einem Grenzübertritt. Von etwas, was Sie und ich nicht erwogen haben.
Laden- und Taschendiebstahl, unerlaubtes Verkaufen auf der Straße und Prostitution, Herumlungern, Radfahren auf Bürgersteigen, Schwarzfahren, Alkohol trinken, Marihuana rauchen in der Öffentlichkeit oder unordentliches Verhalten werden im Midtown Community Court bestraft. Wegen solcher Bagatelldelikte, sogenannten Misdemeanors, werden jedes Jahr 300.000 Menschen in New York festgenommen und verurteilt. Ein Drittel davon am Midtown Community Court.
That's the sound of the police! Whoop, whoop. That's the sound of the beast! Whoop, whoop. That's the sound of the police!
Ich sitze mit 8 Männern in einem Raum des Gerichts im 6. Stock. 5 Schwarze aus New York, ein australischer Tourist und 2 japanische Geschäftsleute aus New Jersey, die jeden Morgen nach Manhattan kommen und dort arbeiten. Die 8 Männer haben eins gemeinsam. Sie haben in New York in der Öffentlichkeit Bier getrunken, wurden von der Polizei angehalten, bekamen Strafzettel und wurden vom Midtown-Gemeindegericht dazu verurteilt, an einer sogenannten Quality of Life Group teilzunehmen. In der erklärt ein Angestellter des Gerichts eine Stunde lang, warum zum Beispiel Alkohol trinken oder urinieren in der Öffentlichkeit im Staat New York Delikte sind, warum sie konsequent verfolgt werden müssen und was getan werden kann, sie zu vermeiden. Die beiden Japaner erzählen ziemlich irritiert, sie seien mit Bierdosen in der Hand nichts ahnend am U-Bahn-Ausgang Penn Station von 2 Polizisten angehalten worden, die offenbar nur darauf gewartet hatten, dass Passanten mit Alkohol aus dem nicht öffentlichen Bereich der Subway in den öffentlichen der Straße treten. Nur der Tourist aus Australien empört sich. Er sei rechtswidrig festgenommen worden. Kein Staat der Welt dürfe einem verbieten, Bier in der Öffentlichkeit zu trinken. Das sei ein Verstoß gegen die individuellen, auch in den USA verbürgten Freiheitsrechte, die Grundrechte. Da mir Tonaufnahmen in der Gruppe nicht erlaubt werden, spricht mir der Gerichtsangestellte John McGaw anschließend seine Erklärungen zusammengefasst aufs Band.
These kinds of very low-end crimes do have an effect also on a neighborhood.
Auch die Verbrechen am unteren Ende der Kriminalitätsskala haben durchaus ihre Auswirkungen auf die Gemeinde. Jemand, der sich in Schlips und Kragen auf dem Weg zur Arbeit eine Dose Bier kauft, kann nur schwer verstehen, was daran falsch sein kann. Nun, wenn so ein Mann, der Arbeit hat und als vorbildlicher Bürger gelten kann, unbehelligt mit einer Dose Bier in der Hand herumlaufen kann, sendet er zum Beispiel die Botschaft aus, dass scheinbar manche Verbrechen oder Vergehen verfolgt werden und andere nicht.
And the message is that, or one of the messages are that you can get away with some crimes and not the others. Well, he needs to have that.
Aber das Recht muss gegenüber einem solchen ehrbaren Bürger genauso durchgesetzt werden wie gegenüber jedem anderen. Ließe man in einigen Gegenden der Stadt oder des Staates New York die kleinen Gesetzesverstöße durchgehen, dann führte das zur Auflösung der rechtlichen Ordnung insgesamt. Das heißt zu schwereren Verbrechen und dazu, dass sich die Menschen in der Gemeinde nicht mehr sicher fühlen.
So it has a ripple effect on a community.
Wir sind nicht mehr im Mittelalter.
Nein, am Anfang der Neuzeit. Oder Endzeit, wie es beliebt.
Nun, sind wir zu weit gegangen? Ich denke, alles hat seine 2 Seiten. Aber wir haben getan, was wir konnten, innerhalb des Rechts, aus dieser Stadt eine bessere Stadt zu machen.
Richterin Koritz. Jeden Tag mehr, den ich an diesem Gericht bin, nehmen meine Zweifel zu. Der Midtown Community Court, ein Beispiel für eine neue, humane, soziale Strafjustiz des liberalen, freiheitlichen New York. Eine Insel der Menschlichkeit inmitten der USA, im Strafwahn mit ihren über 2 Millionen Gefangenen und Tausenden in Todeszellen. Der Midtown Community Court liegt in Hell's Kitchen, ein Midtown-Stadtteil am Hudson, auf der Westseite von Manhattan. Vor 3-4 Jahrzehnten wurden hier noch Frachter aus aller Welt gelöscht, florierte das Hafengeschäft, blühten Schwarzhandel, illegale Wetten und die Hafenkneipen. Und der Kampf zwischen irischer und italienischer Mafia um die Vorherrschaft in dieser lukrativen Gegend forderte schon mal ein paar Tote. Heute nisten Tauben in den leeren Speichern. Die Fensterscheiben der Fabrikgebäude sind eingeworfen, die Fensterlöcher mit Brettern vernagelt. Leblose Gebäudemonstren entlang des Hudson und der nächsten Avenues liegen da wie gestrandete Dinosaurier des Industriezeitalters. Ein paar sind notdürftig zu Autohäusern oder Technodiscos umgebaut worden. Vereinzelt stehen kleine, schäbige Backsteinhäuser zwischen Brachen und unkrautüberwucherten Asphaltparkplätzen. Eine chaotische, wüste Stadtlandschaft. Zerrüttet, zerklüftet, als seien hier vor kurzem die Bomben eingeschlagen. Nur zwei Blocks weiter werfen die Hochhaustürme von Trump und Stanley Morgan, von Bertelsmann und Warner Brothers, von Marriott und Plaza Hotel am Times Square Broadway, an der 5. und 6. Avenue ihre langen Schatten über Hell's Kitchen und den Midtown Community Court. Passanten aus dem Viertel.
They plan to tear down a lot of the little old houses that were here for years and years and years.
Man plant, viele der kleinen alten Häuser, die hier schon lange stehen, wegzureißen und durch teure Apartmenthäuser zu ersetzen. Und damit werden die kleinen Restaurants und Lebensmittelläden hier auch verschwinden. Im Fernsehen zeigt man, wie viele obdachlose Familien es in der Stadt gibt. 25.000. Warum baut man nicht Häuser, die sich die Leute leisten können, statt so teure Häuser?
Die das Kapital haben, wollen, dass alles so aussieht wie in den ordentlichen Vororten der Mittelklasse. Aber das hier ist doch keine Vorortgegend. Das ist New York.
Der alte Patenkrieg ist vorbei. Der neue heißt Gentrification, Veredelung. Hell's Kitchen, Höllenküche. Auf den neuen New York-Karten heißt der Stadtteil jetzt vornehmer Clinton. Und das neue Zero-Tolerance-Gericht, der Midtown Community Court, liegt genau auf der Grenze der Zone des großen Kapitals und der Kleine-Leute-Gegend, um die der Krieg der Immobilienhaie tobt. Hell's Kitchen.
Die Wolkenkratzer bestimmen die Normen. Das Prinzip des Horizonts ist aufgehoben. Um Platz zu finden, muss man hinaufblicken.
We have to start doing more for the jail cell. I'm talking when I said we.
Es sind nicht die Kapitalverbrechen, nicht Mord und Totschlag, die organisierte Kriminalität oder die Wirtschaftskriminalität, die die Leute beschäftigen. Es sind die Drogendealer und Prostituierten vor der Haustür, die Bettler und Obdachlosen, die Trinker auf der Straße, die einen belästigen, die Taschen- und Ladendiebe. Gehen Sie in die monatlichen Bürgerversammlungen auf den Polizeirevieren, in den Bezirksverwaltungen oder zu den Block-Associations, den Mieterversammlungen von Straßenblocks. Da hören Sie, wo die Menschen der Schuh drückt, was ihre Lebensqualität im Stadtteil beeinträchtigt, hatte man mir im Gericht immer wieder geraten. Regelmäßig gehe da auch ein Vertreter des Midtown Community Court hin, um das Ohr nah an der Stimme des Volkes zu haben. Das 10. Polizeirevier in Chelsea im Süden von Midtown hat zum Treffen mit den Bürgern in die Turnhalle einer Schule eingeladen. Ein alter Mann steht auf und erklärt, man könne noch so sehr verlangen, dass mehr Polizisten eingestellt werden sollen, nur wenn es ökonomische Gründe dafür gäbe, werden die auch eingestellt. Warum man zahlungssäumige Mieter nicht vor der gesetzlichen Frist rauswerfen könne, fragt eine aufgebrachte Frau. Vor dem benachbarten Schulhof hielten sich immer noch dieselben Haschischdealer auf, hat eine andere beobachtet. Sie fordert härteres Durchgreifen. In enger Zusammenarbeit mit dem Midtown Community Court hat vor allem eine Frau als Sprecherin einer Block Association in der 44. Straße von sich reden gemacht. Ich treffe sie vor ihrem weißgetünchten Backsteinhaus mit Ahornbäumchen und eingefasster Blumenrabatte davor. 44. Straße, Ecke 9. Avenue. Barbara Feld, eine Mitvierzigerin in Hell's Kitchen.
Fast jeder Block in den 40er Straßen auf der Westseite von Manhattan hat seine Blockvereinigung, die sich monatlich trifft. In unserer dachten wir Anfang der 90er vor allem über den Drogenhandel in unseren Straßen nach. Wie schnappen wir die Drogenhändler? Welche Drogen benutzen sie? Und wir arbeiteten mit unserer Polizei zusammen, dem Gemeindebeamten der Polizei. Wir zeigten ihnen die Kerle, da, der hat die Drogen in seiner linken Hosentasche. Das war eine enge, gute Zusammenarbeit mit der Polizei, um den Drogenhandel hier auszumerzen.
Und dann nahm sich Barbara Feld mit ihrer Block Association 44 die Prostituierten vor. Sie gründete RASP, Residents Against Street Prostitution, ein Bürgerverein gegen Straßenprostitution rund um die 42. Straße. Und brachte es mit dieser Organisation Mitte der 90er Jahre zu USA-weiter Medienpräsenz.
Wir waren ungefähr 200 und machten Umzüge durch die Straßen mit Schildern, auf denen stand: Freier, geht nach Hause, Prostituierte, weg hier. Die konnten ihrem Gewerbe nicht mehr nachgehen. Wir waren dauernd da mit unseren Taschenlampen. Wenn ein Freier in seinem Auto ankam und die Prostituierte dahin laufen wollte, fingen wir an zu rufen: Weg hier, wir schreiben deine Autonummer auf und informieren deine Frau. Und da hauten die Freier dann ab. Die Polizei fing dann mit Verhaftungen an, nachdem wir Druck auf sie ausgeübt hatten. Auf einmal waren wir überall in den Medien, einschließlich der New York Times. Schließlich haben auch die Gerichte auf uns gehört und wir haben sie gedrängt, angemessene Urteile zu sprechen, um den Frauen auf der Straße zu helfen, denn die wollten da ja gar nicht sein.
Zusammen mit der Polizei und dem Midtown Community Court vertrieben Barbara Feld und ihre Aktionsgruppe so Prostituierte, Straßenhändler ohne Verkaufserlaubnis, Obdachlose und Bettler aus dieser Midtown-Gegend. Zero Tolerance. Big Apples großes Reinemachen. Und dieses Reinemachen ist von der Basis, von Wohnblockvereinigungen, Straßengemeinschaften und Stadtteilgruppen legitimiert? Barbara Feld ist Volkes Stimme und das Gericht vollstreckt nur, was diese New Yorker wollen, und die wollen nichts anderes als Giuliani und seine Polizei. New York? New York?
Wir wollen genau wissen, wer und wo die Unordentlichen in unserer Stadt sind, sagte der König. Wofür haben wir diese vielen wunderbaren Computer? Und er versammelte die besten Computerspezialisten der Stadt, dass sie die besten Programme entwickelten, alle Unordentlichen zu erfassen. Und diese Zählung war die allererste.
This 19-year-old young lady doesn't have any substance abuse problems or any drug treatment issues.
Diese 19-jährige Frau hat keine Drogenprobleme und es gibt auch keine Hinweise auf irgendeine Drogenbehandlung. Ich sehe hier, wo sie lebt, wie lange sie da schon lebt und die Telefonnummer, ihre Ausbildung, ob und wo sie arbeitet. Jeden Morgen, wenn ich zum Gericht komme, schaue ich mir die elektronischen Strafregister aller Angeklagten an, die in Albany, der Hauptstadt des Staates New York, eingegeben werden. Daraus kann ich dann die Anklage, die Zahl der bisherigen Verhaftungen und Verurteilungen und der Haftbefehle entnehmen.
Auf dem Bildschirm seines Gerichtscomputers sieht Alvin Todd, der sogenannte Resource Coordinator am Midtown Community Court, außerdem alle früheren Anklagen und Urteile, Daten über die bisherigen Strafen und wie weit den gerichtlich verfügten Auflagen nachgekommen wurde, über die Gesundheit oder mögliche Geschädigte des Angeklagten. Daten, die jederzeit von jedem Angestellten im Gericht abgerufen werden und zwischen Polizei, Strafjustiz und Hilfeeinrichtungen ausgetauscht werden können. Alvin bereitet die Urteile der Richterin vor, schlägt die Strafen, meist Alternativen zu Gefängnis, vor, zum Beispiel 2 oder 15 Tage gemeinnützige Arbeit, die Einweisung in eine Drogentherapie oder eine einstündige Quality of Life Group. Selten spricht der Resource Coordinator persönlich mit den Angeklagten. In der Regel übernehme sie den Vorschlag, sagt Richterin Koritz.
Haben sie ein Drogenproblem? Sind sie in einer Drogentherapie? Wollen sie eine? Waren sie schon einmal in einem Behandlungsprogramm, zu dem wir sie hier verurteilt haben? Haben sie es abgeschlossen? Sind sie obdachlos? In einem herkömmlichen Gericht verfüge ich nicht über all diese Informationen. Hier habe ich sie alle auf einem Bildschirm.
Alle Urteile sollen auf möglichst vielen und genauen Informationen über den Angeklagten beruhen. Informed Decisions heißt diese Community Court-Devise. Aber die Richterin hat alle ihre Informationen nur vom Computer. Persönlich erlebt sie die Angeklagten nur die wenigen Minuten im Gerichtssaal. Was sagt ein Bildschirm, vollgepackt mit Daten, wirklich über die Menschen, über die hier geurteilt wird? Ist das die Technologie der totalen Kontrolle? Das digitale Schmiermittel einer Schnelljustizmaschinerie für Bagatelldelikte? Oder ist sie eine Hilfe für eine angemessenere, individuellere Beurteilung der Angeklagten? Fragen, die sich hier bei 100, 120 Fällen am Tag scheinbar niemand mehr stellt und von datenschutzrechtlichen Bedenken angesichts des gläsernen Angeklagten spricht ja auch niemand. Für den reibungslosen Ablauf dieser Justizmaschinerie sind solche Fragen scheinbar nur hinderlich. Mit den Verurteilten lässt man mich immer noch nicht sprechen.
Unsere Gefängnisse sind überfüllt und viel zu teuer, sagte der König. Wir müssen uns für die Unordentlichen etwas Neues einfallen lassen. Und er versammelte die Helfer und Erzieher der Stadt, dass sie Programme entwickelten, um die Unordentlichen ohne große Kosten zu nützlichen, ordentlichen Bürgern zu machen. Und die Reichen der Stadt, der Polizeipräsident, Delegierte des Königs und der Ordentlichen setzten sich mit den Helfern und Erziehern an einen Tisch und machten einen Plan. Jeder, der die öffentliche Ordnung verletzt, soll und muss bestraft werden. Aber jedem, der es braucht und will, soll auch geholfen werden, dass er zu einem bescheidenen, ordentlichen Leben zurückfindet. Und sie nannten den Plan »Strafen und helfen zugleich«. »Dafür haben wir doch unser neues Gericht«, riefen die am Tisch Versammelten.
Immer wenn ich ins Gericht komme, sehe ich Straftäterputzkolonnen in blau-gelben Westen mit der Aufschrift Midtown Community Court unter Aufsicht die Korridore schrubben. Man lässt mich nach wie vor nicht mit den Verurteilten reden. Die, die nicht als gefährlich eingestuft werden, sind mit Pinsel, Farbeimer und Leiter auf den Straßen von Midtown Manhattan unterwegs und übermalen Graffitis, streichen Parkbänke oder Suppenküchen oder helfen gemeinnützigen Organisationen beim Versenden von Massenpost. Unter weniger strenger Aufsicht.
Wir versuchen, die gemeinnützige Arbeit so zu organisieren, dass der Zusammenhang mit der Straftat deutlich ist. Wenn jemand in der U-Bahn übers Drehkreuz gesprungen ist, um schwarz zu fahren, dann soll er den U-Bahnhof sauber machen. Wenn jemand Graffiti sprüht, dann soll er sie übermalen. Und die Leute im Stadtviertel sollen das auch sehen.
Das ist Restorative Justice, erklärt Gemeinwesen-Arbeitskoordinator Jeff Hobbs. Da, wo der Schaden entstanden ist, soll er von den Verurteilten wieder behoben werden. Und so wird Justice visible, wird die Strafjustiz im Stadtteil sichtbar und spürbar. Mehr als 2/3 aller Urteile an diesem Gericht lauten auf Social und Community Work, gemeinnützige Gemeinwesenarbeit.
When I see a work crew, when our neighbors see a work crew, they smile.
Aha, das sind die verurteilten Straftäter, sagen oder denken die Leute, wenn sie die Putz- oder Malkolonnen mit den blau-gelben Westen und der Aufschrift Midtown Community Court in den Straßen von Midtown Manhattan sehen. Shaming, schmähen und beschämen, gehört wieder zum Strafarsenal in den USA. Auch in diesem New Yorker Gericht, das sich die Stadt 1,2 Millionen Dollar mehr kosten lässt als ein vergleichbares, traditionelles Gericht mit gleicher Fallzahl.
Yes, I would say it's worth it. Not only do people feel that
Ich denke, es ist den Aufwand wert. Nicht nur, weil die Leute spüren, dass der Gemeinde für die begangenen Straftaten etwas zurückgegeben wird. Selbst wenn die Leute im Stadtteil gar nicht wissen, dass sie das den zu gemeinnütziger Arbeit Verurteilten zu verdanken haben. Die Fassaden der Läden oder die Parks sind sauberer. Und dafür hat das Gericht gesorgt.
Ein sichtbarer Erfolg dieses Gerichts, sagt Maggie Necklin, Vorsitzende der Verwaltung eines der Midtown-Bezirke. Und mit Beschämen habe das doch nichts zu tun. Die Leute sehen eher den Nutzen.
You must do one day of community service. If you fail to do that, you'll be sentenced to 15 days in jail.
Okay, Mr. McGaugh, why don't you report on the defendant's progress thus far in drug treatment?
I'm glad to see you're doing what you're supposed to be doing in treatment. Remember, you have to stay there.
They are sentenced to either community service or social service. They are taken upstairs by a court officer to the sixth floor.
In einem Großraumbüro, das von morgens 9 bis nachmittags 4 geöffnet ist, bieten ein Dutzend private und öffentliche Hilfsorganisationen ihre Dienste an, erklärt Heather Schönfeld auf ihrer Führung durch das Gericht. Von der Fürsorgestelle über Arbeitsbeschaffung bis zur transsexuellen Beratung, alles auf einem Stockwerk. Das Gericht als Sozialstation.
We're here to get you comfortable in an office environment using office equipment.
Wir wollen, dass ihr vertraut werdet mit der Büroarbeit, der Büroatmosphäre und dass ihr wisst und versteht, was man von euch erwartet, wie ihr einen Job bekommen und behalten könnt. Wir sprechen darüber, warum es nicht gut ist, zu spät zu kommen. Warum es nicht gut ist, nicht zur Arbeit zu kommen, ohne vorher angerufen zu haben. Was von euch am Arbeitsplatz erwartet wird. Wie wirkt negative Körpersprache, zum Beispiel wenn man die Augen komisch verdreht, laut Luft durch die Zähne saugt, Kaugummi kaut oder Zahnstocher im Mund hat. Und warum man sowas nicht akzeptieren kann.
TSI, Times Square Incorporated, heißt das gerichtseigene Jobtrainingsprogramm. Hier werden Verurteilten in einem 10-wöchigen Kurs Grundfähigkeiten für einfache Bürotätigkeiten, von Textverarbeitung am Computer bis zu sogenannten Soft Skills vermittelt. Es geht freundlich zu, in der TSI-Klasse von Trainer John Bryan. Weil wir immer wieder erlebt haben, dass die, die hier wegen Ordnungswidrigkeiten oder geringfügigen Delikten verurteilt werden, unterqualifiziert sind und keine Arbeit finden, haben wir dieses Trainingsprogramm eingerichtet. Und 90% von denen, die es erfolgreich abschließen, können wir anschließend einen Job vermitteln, sagt Trainer Bryan. Die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Trainingsprogramm sind, frei von Drogen zu sein, regelmäßig zum Training zu erscheinen und Englisch sprechen zu können.
Ich versuche gerade, meinen Abschlussbericht auf einer Diskette zu speichern, für den Fall, dass ich den nochmal brauche. Und ich will meinen Namen unterstreichen, aber das kriege ich gerade nicht hin. Der Bericht geht über alles, was ich hier gelernt habe. Alles, was man in der Poststelle eines Unternehmens wissen muss. Faxen, kopieren, verschicken, Post empfangen.
Man hat uns gerade beigebracht, wie man den Text bearbeitet, korrigiert, wie man sehen kann, was man korrigiert hat. Das ist ja alles wirklich sehr nützlich und hilfreich für mich.
Kathy, als Kind aus Haiti nach New York gekommen, lange drogenabhängig und mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft, hat gerade eine Drogentherapie abgeschlossen. Caesar, ein Schwarzer ohne Schulabschluss, hat von einem Freund von dem Jobtrainingsprogramm am Gericht erfahren, das inzwischen für jeden aus Midtown Manhattan offen ist. Nicht nur für am Midtown Community Court Verurteilte. Die Strafjustiz soll Problem-Solving Justice sein. Helfen, die Probleme der Straftäter und des Stadtteils zu lösen. Das ist ein weiteres Prinzip der Community Courts. Nach 2 Wochen darf ich das erste Mal mit am Midtown Community Court Verurteilten reden.
Sie verurteilten mich zu gemeinnütziger Arbeit, die ich dann nicht machte, und danach bekam ich 45 Tage Gefängnis. Da begriff ich, dass ich die Arbeit, zu der ich verurteilt war, doch hätte antreten sollen. Dann kam ich in den Midtown Community Court, sah die Bilder an der Wand von denen, die hier ihre Programme abgeschlossen hatten. Und jeder sagte mir, das kannst du doch auch. Und man gab mir dann doch noch eine Chance. Ich musste 10 Tage im Gericht putzen und 7 Tage im Park sauber machen. 17 Tage gemeinnützige Arbeit. Ich habe das gern gemacht, war stolz und fühlte mich wohl. Das bestärkte mich in meiner Entscheidung, mit der Prostitution und den Drogen aufzuhören und was Vernünftiges zu machen. Nobody wanted to hire me. Nobody would even give me that chance. Keiner wollte mir mehr Arbeit, eine neue Chance geben. Und ich nahm hier an einem 10-wöchigen Trainingsprogramm teil, schloss mit den besten Noten ab und bekam gleich nach dem ersten Einstellungsgespräch einen Job. Das habe ich den Leuten hier zu verdanken. Ich bin denen so unendlich dankbar für dieses Programm und dass es hier am Midtown Community Court diese Möglichkeiten gibt.
Dank eines Jobtrainingsprogramms, das das Gericht anbietet, hat die 32-jährige Pamela, eine farbige, 12 Jahre lang meist unter Drogen Prostituierte im einstigen Rotlichtbezirk am Times Square, eine zwar niedrig bezahlte, aber reguläre Arbeit. Diese Erfolgsgeschichte hängt mit einem Foto der strahlenden Ex-Prostituierten an der Wand im 6. Stock des Gerichts, neben anderen, die hier ihre Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit in Verbindung mit anderen Hilfeangeboten für einen Neuanfang in ihrem Leben nutzten. Und Boris, 18 Jahre alt.
I got into a fight with someone in the street. 42nd Street. There was a scuffle.
Ich geriet mit jemandem auf der 42. Straße in Streit. Es gab ein Handgemenge. Ich wurde verhaftet und über Nacht festgehalten. Und am nächsten Tag arbeitete ich schon im Gericht. So ein kleines Vergehen wird als Quality of Life, als Straftat, die die Lebensqualität eines Stadtteils beeinträchtigt, angesehen. Ich habe also der Gemeinde etwas zurückgegeben, indem ich im Postraum von Times Square Express geholfen habe, wo Postsendungen für gemeinnützige Organisationen vorbereitet werden. So wie ich es sehe, hat das nicht wehgetan, die Gemeinde für meine Straftat zu entschädigen. Und ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, ein gerechtes Urteil.
Er habe äußersten Respekt vor Autoritäten. Deshalb habe er an der Verurteilung durch den Midtown Community Court nichts zu kritisieren.
Ein annehmbarer Status innerhalb der Gesellschaft ist geschaffen. Alles im Gleichgewicht und alles in der Ordnung.
Etwas anderes ist nicht möglich und gibt es nicht.
Weil ich es ausgerottet und kalt gemacht habe. Ich habe es getan, damit es Ruhe und Sicherheit gibt. Auch, damit Sie hier ruhig sitzen und sich die Fingerspitzen betrachten können und der Gang der Dinge der bleibt, den wir bevorzugen.
Bald aber mehrten sich auch die Zweifel im Volk, dass der König gut für die Stadt sei, und immer mehr riefen, wo hat er unsere Stadt hingebracht? Wir erkennen sie nicht mehr wieder.
One night, 10 p.m., I'm walking my dog.
Eines Nachts gehe ich mit meinem Hund spazieren, so gegen 10 Uhr, und komme in den Park gegenüber von meinem Haus. Und da sitzen zwei, vielleicht 50-jährige Schwarze, die eine Dose Bier trinken, die in einer Papiertüte steckt. Da kommen zwei Polizisten vorbei, die die beiden Männer im Park Bier trinken sehen. Natürlich müssen sie ihnen einen Strafzettel schreiben. Und während ich außen um den Park herumlaufe, sehe ich erst zwei, dann vier, und bald 8 Polizeibeamte, und ich frage mich, weshalb sind da so viele Polizisten? Und nach etwa 20 Minuten kommt eine Beamtin auf mich zu, und ich dachte, sie würde mich auffordern, mich davon zu machen. Und dann stellt sich heraus, dass sie eine frühere Studentin von mir war. Und ich sage, warum sind denn hier 8 Polizisten für diese 2 alten Männer? Und sie sagte, um die Wahrheit zu sagen, ich war zuerst hier und wollte den Strafzettel schreiben, aber ich habe die nötige Zahl von Strafzetteln für diese Woche schon zusammen. Deshalb rief ich meinen Kollegen ein paar Blocks von hier, der seine wöchentliche Strafzettelquote noch nicht erreicht hatte.
Erzählt Rick Curtis, ein Ethnologe, der an einer Polizeihochschule unterrichtet. Es gäbe auch Festnahmequoten bei der Polizei und über 90% der Festgenommenen seien Farbige. 6. April 1997. Der 16-jährige Kevin Cedino aus Trinidad wird in Washington Heights im Norden Manhattans von der Polizei von hinten erschossen. Das dritte Todesopfer der New Yorker Polizei innerhalb von 6 Wochen. 8. August 1997. Auf der 70. Polizeiwache in Brooklyn schlagen 2 weiße Polizeibeamte den in Handschellen gefesselten Haitianer Abner Luima und vergewaltigen ihn mit dem Stiel einer Toilettenbürste, den sie ihm anschließend in den Mund rammen. Dabei werden einige Zähne gebrochen. 4. Februar 1999. Vier Polizeibeamte einer Spezialeinheit zur Konfiszierung illegaler Waffen feuern 41 Kugeln bei einer Kontrolle im selben Stadtteil auf Amadou Diallo und töten den Immigranten aus Guinea. 1. März 2000. Eine Antidrogeneinheit der New Yorker Polizei erschießt in der Bronx den des Drogenhandels verdächtigen 23-jährigen Michael Ferguson. Ein Gefolterter und drei der durch Kugeln der New Yorker Polizei Getöteten seit 1994, seit Einführung der Null-Toleranz-Strategie. Nachweislich Unschuldige, tatsächliche oder vermutliche Straftäter. 95% der Polizeiopfer sind Farbige. Sprunghaft steigt auch die Zahl der Beschwerden an. Entschädigungssummen von über 100 Millionen Dollar wegen ungesetzlicher Verhaftungen, Leibesvisitationen und Misshandlungen musste die New Yorker Polizei in der Ära Giuliani zahlen.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Yes, it may be safer in many places.
Ja, man mag in der Stadt an vielen Stellen sicherer vor Straftaten sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei belästigt, angehalten und verhaftet zu werden, ist auch sehr viel größer. Vor allem in Stadtteilen ethnischer Minderheiten. Und sehr viele sind dort während der letzten 10 Jahre immer wieder festgenommen worden. Die Giuliani-Verwaltung greift gegenüber allen hart durch, die sie nicht mag. Einschließlich Protestierenden und Leuten, die den Bürgermeister kritisieren. Dadurch ist in der Stadt ein allgemeines Klima von Repression und Furcht vor polizeilichem Machtmissbrauch und einer Polizei entstanden, die vorgibt, Recht und Gesetz durchzusetzen, tatsächlich aber etwas viel Weitergehendes will.
Anwalt Christopher Dunn von der NYCLU, der New Yorker Civil Liberties Union.
Giuliani hat die Stadt einem Gehorsamstraining unterzogen. Ein furchtbarer Gedanke, aber wohl wahr. Haben die New Yorker dadurch etwas Wesentliches von sich geopfert? Ihre umtriebigen, nonkonformistischen, weltklugen, kultivierten Seelen? Sicher würde der Bürgermeister, böte sich die Möglichkeit, New York in eine riesige Sonntagsschule verwandeln.
James Traub, ein in New York hochgeachteter Publizist, in der Zeit meiner Recherche im New York Times Magazine. Viele wiesen mich auf den Artikel hin. Vielen New Yorkern hatte Traub aus dem Herzen gesprochen.
Unsere Polizei ist die beste der Welt, rief der Polizeipräsident. Und was sind die von der Polizei Getöteten gegen die Tausende, die in der Zeit meiner Regentschaft weniger ermordet wurden? Die Tausende von meiner Polizei verhinderten Morde, erwiderte der König seinen Kritikern. Habe ich der Stadt nicht Frieden, Sicherheit und Wohlstand gebracht? Seht euch den Times Square und die 42. Straße an. Und alle Polizeiwagen der Stadt ließ er mit der Aufschrift Courtesy, Professionalism, Respect versehen.
Times Square, Manhattan, the crossroad of the world, wie die New Yorker sagen, ist der Werbemarktplatz der Welt. Kaufe, kaufe, don't worry, be happy. Ich werbe, also bin ich.
Capitalism never sounded so good. www.upsidefm.com.
Es ist fantastisch. Das ist einfach der Ort von New York. Wirklich. Die Stadt hat hier schon was Tolles geschaffen. Und wie sie den Times Square sauber gekriegt hat.
Die Anklage?
Bleibt aufrechterhalten.
Null Toleranz. Ein Gericht in Midtown Manhattan. Feature von Anselm Weidner. Mit Zitaten aus Der gute Gott von Manhattan von Ingeborg Bachmann und Manhattan von John Berger. Es sprachen Friedhelm Tock, Frank Arnold, Christian Standke, Solveig Müller, Regina Lemnitz, Viktor Neumann sowie Werner Rehm und Volkmar Kleinert. Regieassistenz Sabine Bohnen. Ton Alexander Brennecke. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion
Deutschlandradio Berlin 2002.